Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Das weiß man ja in dieser E3-Woche nie so genau. Wir, Manu, reden jetzt über Bethesda E3, sehe ich gerade hier, weil ich hier den Cast nämlich Bethesda E3 genannt habe. Wir reden über die Bethesda-Konferenz, die du wahnsinniger dir in aller Herrgottsfrühe angeschaut hast.
Ne? Ja, aber nur, weil wir einen Podcast-Termin hatten. Ich bin gerade im Goethe-Modus. Ich schlafe dreimal am Tag 3 Stunden oder irgendwie so. Und dann hatten wir uns um 7.30 Uhr zum Podcasten verabredet. Das machen wir ja sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann ich auch um 6 aufstehen und die Bethesda-Konferenz gucken. Das passt ja ganz gut. Genau, Bethesda hat neue Spiele gezeigt. Ist ja ein bisschen Tradition geworden, dass die jetzt auch ihre eigene Pressekonferenz machen. Und zum Glück haben die das nochmal verschoben. Eigentlich hätte die nämlich um 4 Uhr nachts sein sollen, unserer Zeit. Und paar Tage vorher hieß es dann, 2 Stunden später um 6. Und dann dachte ich, ja, da kann man ja perfekt für aufstehen.
Ja, das habe ich nicht gedacht. Ich habe die dann nachgeholt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also 6 ist zumindest schon mal eine zivilere Zeit, weil da ist zumindest in den Sommermonaten schon mal die Sonne hoch, die Vögel zwitschern. Und da kann man es mit einer frischen Tasse Kaffee schon mal aushalten vorm Livestream. Und dann steigen wir doch gleich mal ein. Ich fand nämlich, dass Bethesda einen sehr sympathischen Anfang gewählt hat. Sie haben nämlich am Anfang ein Video gezeigt, in dem sie so ein bisschen Dingsda-mäßig, falls du das noch kennst von früher, ja, die Kinder der Entwickler gefragt, was machen eigentlich eure Eltern beruflich? Und dann haben die immer so ein bisschen, also das Einzige, was halt noch gefehlt hat, war das Whoops bei Dingsda, wenn die irgendwie den Begriff gesagt haben. Aber so war das immer ganz nett, weil die saßen dann halt immer da und dann bei einem saßen so zwei, ich weiß nicht, ob es Geschwister oder Zwillinge dann waren, aber die sahen sich sehr ähnlich und dann ist der eine halt einfach aufgestanden aus dem Bild gegangen und halt wie halt Kinder so sind, wenn sie keinen Bock haben, dann gehen sie einfach oder beschäftigen sich mit was anderem und ja, dann hat der eine, ich weiß gar nicht,
und dann, was? Es muss halt sehr menscheln, also so dieses, mein Papa macht Videospiele und dann war irgendwie wieder so eine Teenagerin, die gesagt hat, mein Papa ist Game Designer und dann wieder eine andere, meine Mama ist so cool und das hätte auch sehr fremdschämig sein können, aber es war unglaublich herzlich süß gemacht, liebevoll gemacht und war auch so ein ganz klares Zeichen, finde ich, aus der, von Bethesda quasi zu sagen, schaut her, das sind wir. Also so ein bisschen so dieses sich bedanken bei den eigenen Mitarbeitern, fand ich eine schöne Geste und war auch, klar kann man als Zyniker sagen, das war irgendwie Kalkül und war berechnend, da jetzt irgendwie die Kinder vorzuschieben und danach zeigt man irgendwelche bösen Ballerspiele, Horrorspiele und Explosionen bei Quake und Doom. Aber ich finde, das war völlig in Ordnung. Für einen amerikanischen Konzern war das schon sehr persönlich und menschlich, finde ich.
Und wer will denn schon Zyniker sein in diesen Tagen? Ich finde es auch immer schön, wenn man Firmen so ein bisschen so ein Gesicht gibt. Und ich finde, für mich persönlich, das erdet immer so ein bisschen, weil man dann auch einfach mal nochmal sieht und nochmal dran erinnert wird, dass natürlich hinter diesen ganzen Spielen auch irgendwo Menschen stehen. Und ich finde deswegen auch immer so, wenn man mal so einen Studiobesuch hat, dann wird man auch immer wieder gleich so ein bisschen demütiger. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von so katzbuckelig oder unterwürfig im Gegensatz, also in Richtung der Industrie, aber einfach nur so ein bisschen, hey, da sitzen teilweise fucking 400 Leute und arbeiten da irgendwie 4 Jahre an einem Spiel und das sind auch nur Menschen und das heißt jetzt nicht, dass man alles bejubeln muss, was die da machen, aber vielleicht auch manchmal bei Kritik und allem auch mal an sowas denken und ich weiß jetzt nicht, ob das die Absicht von Bethesda war, aber zumindest ich fand das halt sehr sympathisch, auch mal zu zeigen, hey, da sind Menschen mit Kindern, mit Familien und Typen wie du und ich und Frauen auch sehr schön.
Ja, und es war eben nicht so gemacht, dass die Kinder benutzt wurden. Also ich finde, es war sehr authentisch, wie das rüberkam und man hat jetzt nicht die Kinder quasi dazu missbraucht, irgendwie einen Süßfaktor irgendwie auf die Spiele zu münzen, sondern das blieb wirklich für sich so diese Beziehung Eltern-Kind und wir sind eine große Familie. Und von daher fand ich das in dem Rahmen völlig in Ordnung, weil da ging es nicht um die Spiele selber, die wurden ja gar nicht genannt, sondern da ging es um die Mitarbeiter. Genau, und dann kam Pete Hines auf die Bühne und hat die Leute begrüßt zu dieser Pressekonferenz in Anführungszeichen, weil eigentlich war das eher eine Nintendo Direct von Bethesda. Also außer, dass er auf die Bühne kam und am Schluss Tschüss gesagt hat live von der Bühne, war das ganze Ding nicht live. Also die Veranstaltung war zwar live, aber alles, was gezeigt wurde, kam vom Band und wir hatten ja unseren Außenreporter, den Golem-Boy Awavi in L.A. Und der hat auf dem Discord auch quasi bei uns live berichtet und auf Twitter, der war vor Ort für seinen Arbeitgeber golem.de und das war keine klassische Pressekonferenz, sondern eigentlich eine große Party. Also die Leute standen dort alle, es war unter freiem Himmel und es war halt eine kleine Bühne mit einer Leinwand, auf der dann diese ganzen Trailer gezeigt wurden und danach war halt Open Bar, Popcorn, weil nämlich das Thema dieser ganzen Pressekonferenz war Bethesda Land. Das hat man in den Einladungen vorher auch schon gesehen und in dem Pressematerial, was rumging. Man hat man so eine, du kennst diese Übersichtskarten, wenn man so in Europa-Park, Phantasialand, Disneyland oder so geht, hat man doch so Maps am Eingang, wo man den ganzen Park sieht. Und dann ist da hinten das Piratenland und da hinten ist dann irgendwie das Space Center und so weiter. Und so kann man sich das vorstellen. Bethesda Land hat man halt dann stilisiert gesehen, das Spielespektrum von Bethesda, wo dann zum Beispiel eben in so Comicfigur das fliegende Auge von Doom halt einen Bereich markiert hat. Und dann waren die Champions von Quake zu sehen, die Fallout-Geschichten und so weiter. Und in diesem Stil war eben auch diese ganze Präsentation aufgemacht mit so einem Sprecher aus dem Off, der die Leute zum Bethesda Land begrüßt hat. Und die Neuankündigungen waren auch ganz süß verpackt in, das ist jetzt hier die Baustelle, hier eröffnet ein neuer Themenbereich in unserem Bethesda Land und dann wurden die neuen IPs gezeigt. Fand ich eine sehr nette Idee, das irgendwie einzubetten. Und vor Ort gab es wohl auch ein kleines Riesenrad und Popcorn.
Ja, weil der Franke weiß, Sommer ist Kerberzeit und da muss man halt übersetzen für die Nicht-Franken Kirmes oder Jahrmarkt oder wie sagt ihr da in Schwaben dazu? Weinfest.
Hier in Baden sagen sie Mess ohne E. Das habe ich am Anfang gedacht. Ich dachte mal, es sei irgendeine Messe in der Stadt auf dem Messegelände, bis ich kapiert habe, dass die das Mess nennen. Die Kirmes. Mess.
Okay. Ja, komisch, gell? Big, hot, steamy Mess. Okay. Aber ja, hat jetzt natürlich für den Zuschauer zu Hause wenig Sinn gehabt, weil er konnte sich ja natürlich nicht an dieser Jahrmarkt-Show da erfreuen, sondern konnte dann ja eigentlich nur das sehen, was man da dann auch im Stream gesehen hat. Vielleicht für die Leute vor Ort ganz nett, weil das dann auch so ein bisschen Mingle-Charakter hatte und man konnte dann vielleicht auch mal mit Leuten quatschen und Stationen halt wechseln und saß halt nicht wie klebt in so einem Stuhl drin, sondern man konnte halt wahrscheinlich dann die verschiedenen Sachen sich anschauen. Und eine Sache, die man, glaube ich, jetzt meine These, wahrscheinlich auch besser mitbekommen hat, wenn man sie angeschaut hat, war nämlich der VR-Blog, weil den fand ich jetzt recht witzlos in einem Videostream, muss ich ganz ehrlich sagen, weil VR ist halt immer schwer zu verkaufen, wenn du es halt in 2D auf einem Bildschirm siehst. Es kommt nämlich Doom VR und Fallout 4 VR.
Genau.
Ist das was dich hypt?
Und Doom heißt Virtual Fucking Reality. VFR.
Ja, stimmt.
Also Doom VR und Fallout 4 VR wurde letztes Jahr auf der E3 ja schon angekündigt. Seitdem bin ich da schon gehypt, weil klar, ich meine, ich bin ein riesen Fallout-Liebhaber. Auch wenn ich Fallout 4 relativ schlecht fand im Vergleich zu den sonstigen Fallouts, habe ich wahnsinnig Bock drauf, einfach in meine Lieblingsspielwelt, was Fallout einfach ist, dieses dystopische, dieses satirische, da in Virtual Reality einzutauchen, das will ich einfach erleben. Und Fallout 4 scheint für mich immer noch so das erste Spiel zu sein, jetzt mal von Farpoint abgesehen, was gerade für die PlayStation VR rausgekommen ist, was so richtig ein Core-Game ist für VR. Die ganzen anderen Sachen wie Batman und so sind meistens irgendwelche stationären Sachen oder auch andere Spiele, die rausgekommen sind in VR, haben ganz oft so diesen Charakter, na gut, die Idee ist nett, für 20 Minuten macht es Spaß, aber es fühlt sich immer noch sehr experimentell an. Und bei Fallout 4 ist ja der Beweis schon erbracht, dass das ein Core-Game ist, weil über 100 Stunden Spielzeit drinsteckt, sehr viel unterschiedliche Spielweisen und es ist ja im Kern immer noch ein riesengroßes Rollenspiel. Und sowas in VR gibt's einfach noch nicht. In der Form, mit so einer bekannten Marke, mit so einer bekannten Spielwelt, das komplett in VR zu erleben, wie du gesagt hast, sie haben es in dem Trailer dann nochmal gezeigt, aber es sah halt aus wie Fallout 4. Also man konnte da jetzt halt noch nicht so richtig nachvollziehen, was davon VR ist und wie das vor allem in VR wirkt. Also sie haben es gezeigt und man hat natürlich schon erkannt, dass die Kamera so ein bisschen hektischer ist, wie das halt so aussieht, wenn man VR captured. Aber es kommt halt einfach nicht rüber, dieses Gefühl. Aber im Gegensatz zu Doom VR habe ich auch keine Abstriche gesehen. Also bei Doom VR wirkte es auf mich wie, man kann sich nicht frei bewegen, sondern man hat diese Teleportation-Geschichte. Also man zielt mit dem Motion-Controller auf den nächsten Punkt, auf den man sich hinbeamen möchte. Und dann springt man, um Motion Sickness zu vermeiden. Und von dort wird dann weitergeschossen. Sowas gibt es zum Beispiel auch bei Serious Sam und so weiter. Also das wirkte für mich wie eine typische abgespeckte VR-Version. Aber bei Fallout 4 sah das so aus, als läuft man ganz normal durch diese Welt, durch das Ödland und kann alles machen, was man in Fallout 4 auch machen kann. Bin gespannt. Vielversprechend auf jeden Fall. Die Frage ist, wie lange man das aushält, ehrlich gesagt, wenn so ein riesiges Rollenspiel komplett in VR gespielt werden soll.
Ja, bei einem Rollenspiel vielleicht eher noch, aber ich finde, bei Doom, klar hat man gesehen, dass man so Teleportationspunkte hat, aber also mir wird ja schon bei normalen Bewegungen im Raum schnell schlecht, ja. Oder zumindest habe ich Schweiß auf der Stirn, weil ich das auch in VR noch immer sehr, sehr anstrengend finde, mich zu bewegen und umzuschauen und so. Und bei Doom, was halt so bam, schnell, zack, umdrehen, hier noch irgendwie einen wegmetzeln und da und schnell, schnell, schnell und Action und so. Also da wird mir ja schon in normal fast schlecht. Und wie ich das in VR aushalten soll und ob das überhaupt eine Erfahrung ist, die ich in VR machen wollen würde, das finde ich noch, steht auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen, und wie gesagt, deswegen fand ich das jetzt halt auch so in so einem Trailer, naja, nette Idee, aber eine wirkliche Meinung kann ich mir da eigentlich erst drüber bilden, wenn ich es wirklich mal ausprobiert habe. Und das gilt für mich irgendwie immer für VR-Themen.
Genau, da bin ich jetzt auch gespannt auf die ersten Hands-on-Reports von den Leuten, die das dann eben auf dem Messegelände während der E3. Die ist ja immer noch nicht richtig angefangen, die Messe. Das ist ja immer noch die Vorberichterstattung eigentlich, die Pressekonferenzen. Da bin ich gespannt auf die ersten Eindrücke und natürlich werde ich es mir auch anschauen. Also es wurde zwar exklusiv für Oculus Rift gezeigt, für HTC Vive gezeigt, heißt aber im Endeffekt, es erscheint für Steam VR und kann man dann auch mit Oculus Rift spielen, weil das relativ kompatibel ist. Also man wird es dann eben auch mit Oculus Rift spielen können. Ob es für PlayStation VR rauskommt, weiß ich nicht von der Technik her, ob das stemmbar ist auf der PlayStation. Da habe ich jetzt noch keine Informationen zu gesehen. Hat man auf der PK auf jeden Fall nicht gesehen. Gut, aber das war der erste VR-Block überhaupt. Also bei Microsoft haben wir ihn ja vermisst. Bin gespannt, was überhaupt noch passiert mit VR. Aber Bethesda waren jetzt die einzigen bisher, die sich so richtig um VR gekümmert haben. Und schon irgendwie komisch, dass es so weg vom Fenster ist. Bin gespannt, ob Sony da noch mal einen neuen Block zu aufmacht.
Gehe ich jetzt mal stark davon aus, weil Sony natürlich ja auch eigene Hardware im Markt hat. Also
gut, das haben sie bei der Vita auch nicht nötig gehalten.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber jetzt ist die Vita dann ja auch schon ein bisschen länger auf dem Abstellgleis. Und PlayStation VR ist ja gerade erst mehr oder weniger gelauncht. Und ich glaube schon, dass da noch mal was kommt. Vielleicht sogar eine Preissenkung oder vielleicht sogar eine zweite Version oder so.
Aber gut, das ist alles Zukunft. Mein Hot Take, wir nehmen ja vor der Sony PK auf. Mein Hot Take ist, dass die Move-Tüten endlich abgeschafft werden und Sony eine neue Eingabeoption zeigt für die PSVR.
Also neue Controller. Ja, wir werden dich an deinen Aussagen messen, morgen früh. Gut, ganz zwei, drei kurze Worte noch zu dem Bethesda Creation Club. Ja, korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ich habe das als Mod-Plattformen für Skyrim und Fallout 4 verstanden. Also sprich, so ein bisschen vergleichbar mit dem Steam Workshop heißt der, glaube ich. Also jeder User kann da Content kreieren und dann einfach dort hochladen und ob man den dann verkaufen kann und dann auch davon verdient, das weiß ich jetzt in der Praxis nicht, aber bei Steam geht es ja. Genau, bei Steam geht es ja, wie das dann in diesem Bethesda Creation Club abläuft, das weiß ich jetzt im Detail noch nicht, aber im Grunde ist das halt so ein System, dass jetzt auch jeder da modden kann, jeder irgendwie Waffen oder sonst was entwickeln kann und dann kannst du die da halt reinstellen und wenn es die Leute cool finden, dann können sie es dort irgendwie kaufen und dann ist es halt direkt mit Skyrim oder Fallout 4 kompatibel und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf den Konsolen und auch komplett kompatibel, also sie prüfen das irgendwie, das heißt, niemand muss Angst haben, dass durch irgendeinen blöden Mod sein Savegame zerschossen wird oder auf einmal irgendwelche Achievements nicht mehr akzeptiert werden oder Safe Games inkompatibel sind, weil man auf einmal irgendwas anderes
genau. Und du kannst alles bequem übers Spielmenü installieren und wieder deinstallieren. Also das ist dann eben die Qualitätssicherung von dem Creation Club, dass du einfach im Spiel sagst, hier, ich möchte jetzt irgendwie diese Grafikmod installieren oder diese Waffenmod oder was auch immer. Und dann hast du klick, klick, klick und musst nicht irgendwelche komischen Batch-Dateien irgendwohin ausführen und installieren und Gedöns machen, was natürlich vor allem auf der Konsole ja nicht so einfach möglich wäre, beziehungsweise gar nicht ohne DevKit.
Ja, also die Argumentation von Bethesda war so ein bisschen so, hey, wir verlängern diese Spiele noch weiter, so ungefähr. Also ich bin da dann immer so ein bisschen achselzuckend, weil ich dann sage, ja, also mir reicht schon der Content, der in Skyrim und in Fallout so drin ist. Ich habe jetzt nicht noch irgendwie Sehnsüchte nach weiteren Inhalten. Ich finde dann auch immer so, ja, schaust du halt an, was es da gibt. Da gibt es dann halt die 520 Nackt-Patches und den
Marshmallow. Das wird nicht geben, natürlich.
Ja gut, es kann natürlich sein, dass sie es da dann irgendwie besser kontrollieren, aber sonst ist halt User-Created Content halt auch immer viel Scheiß. Das muss man halt leider auch mal so festhalten.
Man muss aber dazu sagen, ich finde, aus Journalistensicht sind die Mods halt auch einfach schwierig zu leisten, sich da Sachen anzuschauen, wenn man allerdings, weil wir halt eben auch aktuelle Spiele spielen und viel Input kriegen und uns wegen des Podcasts natürlich auch um neue Spiele kümmern. Aus reiner Spielersicht, wenn Fallout 4 oder Skyrim oder sowas mein Lieblingsspiel ist, dann würde ich, glaube ich, Mods auch absolut lieben. Also allein, was man aus The Witcher 3 rausholen kann und da noch mit Mods, da gibt's jetzt eine First-Person-Mod und dann kannst du das ganze Spiel nochmal in First-Person spielen und. Also das ist schon cool, was die Community da macht. Für mich persönlich ist das allerdings auch meistens zu marginal oder zu unwichtig, als dass ich mich da dann nochmal beschäftige, weil mir die Spiele meistens auch groß genug sind. Da bin ich ganz bei dir. Soll aber nicht die Mod-Community irgendwie niedermachen oder so. Und ich finde es aus so einer politischen Sicht auch gut, dass sich Bethesda der Sache annimmt, weil ich aus Spielersicht dann auch sage, naja gut, also wenn ich mir Mod installiere, dann wenigstens über so eine bequeme, offizielle Art und Weise. Und wenn dann die Mod-Creator auch noch damit Geld verdienen können, umso besser.
Dann mache ich jetzt mal den Zyniker hier und ich sag, das ist einfach eiskalt brennend von Bethesda, weil sie halt drauf bauen, dass die Mod-Community ihre Spiele repariert. Und dann sagen sie halt, hey, wenn die sowieso immer unsere Spiele reparieren, indem sie halt ein brauchbares Interface reinbauen oder irgendwelche Bugs fixen oder was weiß ich was machen, dann können wir das auch gleich offiziell machen und können auch noch dran verdienen. Win-win-win quasi.
Da möchte ich dir nicht widersprechen. Ja.
Okay, wie gesagt, ich wollte auch nicht die Mod-Community dissen. Ich finde es teilweise echt Wahnsinn, was da passiert. Aber es ist halt nur so für mich immer. Und es gibt halt Spiele, wo ich persönlich auch sage, ach, da fände ich jetzt Mods vielleicht sogar ganz interessant, weil sie eh so ein bisschen wenig. Also wie geil wäre es halt, wenn es für Star Wars Battlefront Mods gegeben hätte und du dort irgendwie neue Einheiten, neue Karten, neue was weiß ich was, ne? Und bei so Spielen wie Fallout 4, was eh irgendwie 150 Stunden dauert, da habe ich dann, und das meinte ich eben vorhin, nicht so das Bedürfnis, mich dann noch mal umzuschauen, ob es da noch was gibt, weil mir da reicht schon der Content, der auf der Disc ist, locker aus, um mich zu beschäftigen.
Wir hatten ja neulich gesprochen über Star Trek Bridge Crew und haben uns da ja beschwert, dass eben Ubisoft zu wenig Missionen und zu wenig Star Trek da reingepackt hätte. Und da hätte ich mir zum Beispiel absolut gewünscht, sie würden es für die Mod-Community öffnen, weil bei Star Trek weiß man sowieso, dass die Fan-Community absolut jetzt schon quasi damit fertig wäre, jede einzelne Folge nachzubauen, die jemals im TV lief, weißt du?
Also da wäre es gäbe schon die sinnlose Welt als Spin-Offs zum Nachspielen, glaube ich.
Und da hätte ich gerne Mod-Communities. Gut, aber dann lass uns mal weiter im Thema der PK bleiben. Lass uns die Sachen, glaube ich, mal kurz abhaken, die eben schon bekannt waren, die auch nicht jetzt so mega diskussionswürdig sind. Quake Champions haben wir auch schon einen eigenen Podcast zu gehabt, hatten wir ja ein Preview. Die Open Beta ist jetzt da, kann jetzt jeder spielen. Gab es jetzt keine großen Neuerungen. Die haben halt so ein bisschen diesen E-Sport-Charakter versucht rauszustellen. Wobei ich das immer ein bisschen komisch finde, wenn die Publisher selber sagen, wie toll ihr Spiel für E-Sport ist und die E-Sport-Community dann halt mit den Schultern zuckt. Aber zumindest versucht es halt jeder Publisher da zu sagen, wir haben den E-Sport auf den Next Level gebracht. Da gab's
jetzt Obwohl ich da ganz kurz, wenn ich einhaken darf, schon sagen muss, dass ich bei Quake schon eher dran glaube, dass das
E-Sport besser als bei Evolve oder sowas.
Genau, natürlich, also dass ja. das die Community annimmt. Und wenn du auch mit Leuten sprichst, die begeisterte Quake-Spieler sind, die sind alle vollkommen vereinnahmt von diesem neuen Spiel. Und
ja, du weißt, was ich meine. Auf jeder Pressekonferenz sieht man diese typischen immer gleichen Bilder von Leuten, die
aber im Finale irgendwas gewinnen. Aber man muss das zugute halten, dass sie keinen Shoutcaster auf die Bühne gesetzt haben und kein Showmatch gemacht haben. Also das ist ja normalerweise immer der cringe-worthy Moment auf jeder E3-PK, da haben sie drauf verzichtet, sondern haben halt nur so ein bisschen so einen Atmo-Trailer gezeigt und haben halt auch irgendwie gesagt, es gibt, glaube ich, irgendwie, was ist, 100.000 oder so für dieses Championship? Ja, genau. Also sie nehmen da gleich ein bisschen Geld in die Hand, dass es halt auch ein bisschen Preisgeld gibt und so, dass sich dann halt auch professionelle Teams dafür interessieren. Ja, nett, ja, aber Champions wollen wir jetzt nicht viel Zeit.
Genau, kann man einen eigenen Podcast zu hören, aber mit Petra aufgenommen, sollte man sich anhören. Dann lass uns doch über das älteste Spiel im Bundle reden, nämlich The Elder Scrolls Skyrim kommt für Nintendo Switch. Das wussten wir ja auch schon seit der Switch-Ankündigung, aber man hat jetzt mal so ein bisschen mehr gesehen, wie das aussehen wird, gell? Fand ich ganz interessant.
Ja, wenn man nämlich den Link Amiibo auf die Konsole setzt, dann kann man ein Link-Kostüm im Spiel freischalten.
Und der sah so
Shut up and take my money. Shut up, take my rupees. Weil ja, das war ein bisschen ein Fremdkörper, aber ich fand die Idee ganz nett, weil das halt auch so ein charmanter, so ein Nod Richtung Nintendo war und das fand ich ganz nett. Also wie gesagt, da muss man nicht, man muss nicht immer Zyniker sein. Und grundsätzlich, war ja bekannt, dass es kommt, wird sicherlich auch auf der Switch jetzt wieder ein ganz tolles Spiel, weil es ist ja auch ein tolles Spiel, aber das ist dann halt auch die 28. Plattform, auf der man dann Skyrim spielen kann. Also man fragt sich da immer so ein bisschen, wer soll das denn noch spielen?
Ich zum Beispiel, weil ich damals hat Boris Skyrim gespielt und hat mir ein Ohr abgekaut im Podcast, wie toll Skyrim ist, und dann habe ich es nie angefangen. Von daher wäre ich tatsächlich jetzt mal eine Zielgruppe, endlich mal Skyrim nachzuholen auf der Nintendo Switch, falls ich dann eben lange Zugfahrten oder so vor mir habe. Auf was ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, ist, man hat ja auch Pfeil und Bogen und man hat ja auch Schwertattacken. Und so wie das in dem Trailer aussah, konnte man die die Joy-Cons mit Motion Control nutzen, um zum Beispiel mit Pfeil und Bogen zu zielen, so wie man das bei Wii Sport gemacht hat. Also so linke Hand vorne, mit rechter Hand quasi den Bogen spannen und dann damit schießen. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und ob man das machen möchte. Wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, ich sitze im ICE nach Hamburg und tue dann so, als würde ich mit Pfeil und Bogen auf meine Switch schießen. Mal gucken, ob das mit so einem kleinen Display und da ist ja keine Kamera irgendwie, die deine Bewegungen misst. Also ob das irgendwie präzise funktioniert, und dann kann ich mir auch schon richtig vorstellen, wenn du mit dem Schwert ausholst und zuschlägst, wie man das bei dem Wii Zelda gemacht hat, dass man so richtig schön die Switch durchs Abteil pfeffert.
Gut, also wenn wir das demnächst lesen, dass ein Flieger notlanden musste, weil ein Passagier an Bord irgendwie komische Bewegungen, Pistolenbewegungen oder Schießbewegungen gemacht hat, oder ein ICE irgendwie Not halten musste, dann wissen wir in Zukunft, woran es liegt. Da hat nämlich immer dann Skyrim auf der Switch gespielt. Also das war kein echtes Gameplay, was man da gesehen hat. Das war schon relativ deutlich, finde ich, weil waren auch keine HUD-Elemente und du hast schon gemerkt, dass da niemand echt spielt. Deswegen wäre ich jetzt da mal vorsichtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war halt alles nur mal so weiterhin so könnte es aussehen, so könnte es funktionieren, aber noch nicht wirklich so, dass man da das schon so vorzeigen und konnte und präsentieren konnte. Also ich weiß nicht, ob es dann in der finalen Version wirklich so geht oder ob die sich dann ganz klassisch mit Fadenkreuz spielt. Und
naja, aber wenn sie es in dem Trailer jetzt auf der Konferenz zeigen, fände ich es sehr komisch, wenn das nachher gar keine Bewegungssteuerung hätte. Also das hätte mich, das würde mich dann schon sehr wundern, dass sie es zumindest versuchen, weil sonst würden sie es ja nicht andeuten, oder? Also war schon sehr deutlich, war jetzt nicht so ein bisschen.
Na gut.
Gut.
Dann bin ich halt jetzt der Zyniker, du bist dann wieder eher positiv.
Bei jedem Wort, jedes Mal, wenn du Zyniker sagst, muss man einen Schnaps trinken übrigens.
Okay. Neuer Dishonored 2 DLC, beziehungsweise gar nicht DLC, sondern ein Dishonored 2 Standalone, nämlich Tod des Outsiders. Da habe ich aber noch nicht rausfinden können, ob das auch physikalisch im Handel erscheint oder ob das dann einfach nur ein Standalone-Download-Ding wird, und was das kosten wird, habe ich auch noch nicht rausfinden können, aber es steht zumindest fest, dass man im Grunde halt das Hauptspiel dafür nicht braucht. Ich vermute halt mal, dass das so wie mit dem Wolfenstein ist, mit dem letzten. Wie ist da das was ja auch dann sonst New Blood, was ja auch so quasi kein vollwertiges Hauptspiel, sondern so ein 40 € so Semi-Mid-Tier-Price war. Und ich vermute, aber das ist nur Spekulation, dass es in die Richtung geht. Aber wer noch mehr Lust auf Dishonored 2 hat, wird da zumindest bedacht.
Genau, witzigerweise heißt es Dishonored Doppelpunkt, der Tod des Outsiders, obwohl es ein Standalone ist für Dishonored 2. Also das hat mich dann irgendwie auch kurz irritiert. Klar, wenn man den Trailer gesehen hat, wusste man schon, dass es um Dishonored 2 geht, aber dass Dishonored 2 nicht im Namen ist für ein Standalone, was im Dishonored 2-Universum spielt. Also ich meine, ist ja trotzdem ein Universum, aber du weißt, was ich meine. Mich irgendwie ein bisschen irritiert. Erscheint am 15. September schon und ist ein komplett eigenständiges Kapitel, wie du schon so gesagt hast. Sah sehr vielversprechend cool aus. Also ist halt mehr more of the same und ist, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, das so als einzelnes Häppchen zu releasen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das rein digital sein wird für PS4, Xbox und PC und nicht irgendwie auf Disc oder so erscheinen wird.
Ja, so ein bisschen spekuliert habe ich jetzt oder gefragt habe ich jetzt deswegen, weil eben New Blood ja auch auf Disc dann erschien. Und deswegen war das nur so, okay, vielleicht haben sie bei Bethesda damit gute Erfahrungen gemacht und haben jetzt auch bei Dishonored gesagt, hey, das ist auch wieder so ein riesengroßer, umfangreicher DLC. Das wäre fast schade, wenn man den nur als Download im Spiel verkauft. Da machen wir halt so ein Standalone-Ding drauf und bringen das auch nochmal auf Disc raus. Aber das
kannst du das irgendwie einordnen? Ich habe es ja nicht gespielt, Dishonored 2. Kannst du das irgendwie einordnen, was mit diesem Billy Lurk, wo das sich befindet innerhalb der Geschichte oder der Story? Ist das Spiel das danach oder davor oder ein Prequel oder ist ein eigener Charakter? Oder ich kann das nicht einordnen, weil ich es nicht
keine Ahnung, also dieser Outsider ist halt so ein ganz mysteriöser Charakter, der ist so ein bisschen wie der G-Man von Half-Life. Man weiß eigentlich nicht so ganz genau, wer das ist. Der taucht dann halt immer wieder auf, gibt dir diese Spezialkräfte, macht irgendwie mysteriöse Andeutungen und verschwindet dann irgendwie wieder und lebt halt in so einer Paralleldimension und man weiß immer nicht, ist das irgendwie in den Gedanken von den Charakteren oder so. Also ich bin mir sicher, wenn man da irgendwie im Reddit sich einliest, dann gibt's da sehr genaue, sehr detaillierte Analysen, wer das ist. Aber zumindest mir war da nie so ganz klar, wer das ist. Und
okay, aber es ist vielleicht ein eigenständiger Charakter, den man schon kennt aus dem Hauptspiel.
Ja, genau. Also das ist halt, den kennt man auch aus dem ersten Teil noch. Also deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass man da irgendwie Dishonored und nicht die zwei, sondern nur Dishonored Doppelpunkt davor schreibt, weil man den eben tatsächlich aus allen beiden Spielen schon kennt und wie gesagt, immer so eine übergreifende mystische Figur.
Alles klar. Ja. Aber gut, hast du Bock drauf, oder?
Ja, klar. Also, falls es jetzt nicht rüberkam, also dann empfehle ich aber tatsächlich noch mal unser Dishonored 2 Cast zu hören, weil für mich immer noch ein sensationell gutes Spiel. Und deswegen, klar, bin ich sofort dabei, wenn es da mehr gibt. Ob das ans Niveau von dem, wie heißt das denn, nicht Haunted House, aber da gab es halt auch so ein Haus mit so ganz viel verschiedenen komplexen Level-Architekturen und ob das Niveau erreicht, weiß ich jetzt nicht. Aber muss es ja auch gar nicht und kann ja trotzdem dann gut sein.
Ja, das war eine der kleinen Überraschungen. Das war zumindest was ich noch nicht vorher geleakt schon gelesen hatte. Die anderen zwei großen Neuankündigungen waren vorher schon bekannt. Nichtsdestotrotz waren die sehr cool präsentiert. The Evil Within, das Horrorspiel von Bethesda, bekommt einen zweiten Teil. Das war eigentlich schon relativ klar, war aber richtig geil in Szene gesetzt. Also es war ein sehr, sehr langer cinematischer Trailer, bevor man dann auch Gameplay gesehen hat. Und der war so abgedreht, wo Gesichter in einer weißen... Was?
Lynch-esk.
Lynch-esk, ja, absolut. Wo Gesichter in einer milchigen weißen Soße verschwinden, dann kommen irgendwelche Arme, dann taucht man in diese Flüssigkeit, darunter sieht man, wie jemand albtraumhaft irgendwie durch einen Gang schleicht, bei dem lauter Leichen vom Himmel hängen und also das war schon ein richtig cooler Kurzfilm, also sehr abstrus, lauter so albtraumhafte Sequenzen und hat ehrlich gesagt, finde ich, mehr Spaß gemacht auf das Spiel als dann das eigentliche Gameplay. Ich hätte das so stehen gelassen. Ich hätte das einfach so angekündigt, fertig aus. Hätte ich schon Bock drauf gehabt.
Ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich weiß, wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann weiß man, was das mit dieser Flüssigkeit auf sich hat. Oder man hat zumindest eine sehr gute Ahnung, was es sein könnte. Und deswegen vielleicht auch noch mal kurz zur Klarstellung. Ich mochte den ersten Teil übrigens. Das war letztens, oder was heißt letztens, auch schon ein bisschen länger her, über Resident Evil und so. Da habe ich eben gesagt, naja, so Resident Evil 7 ist eigentlich dann das Survival-Horror-Spiel geworden, was Evil Within 1 sein wollte. Und es war dann halt doch eben viel mehr Action statt Survival-Horror. Da gab es ein paar wütende Diskussionen auf Twitter deswegen. Und ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht ist, das Evil Within. Ich mochte es. Es war halt eben nur nicht der Survival-Horror, der im Vorfeld versprochen wurde. Und der wurde halt de facto versprochen, als hier Shinji Mikami macht jetzt endlich wieder so ein Survival-Horror-Spiel wie früher und so. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, weil der Name ist mir entfallen, aber es gab zum ersten Teil einen schönen DLC, der witzigerweise viel, viel mehr Survival-Horror war und der eigentlich vom Gameplay, wenn man halt Survival-Horror mochte und weniger diese Action-Achterbahn, dann war der eigentlich besser als das Hauptspiel. Habe ich, glaube ich, mit Micha sogar einen Podcast dazu gemacht. Kann man dann nochmal irgendwie nachhören. Recherchieren wir nochmal nach. Und ich hoffe halt jetzt, dass sie so ein bisschen daraus gelernt haben, dass auch jetzt, gut, das wird wahrscheinlich zu spät gewesen sein, weil als Resident Evil 7 rauskam, da war ja Evil Within wahrscheinlich schon kurz oder mehr oder weniger fertig. Die machen jetzt ja dann wahrscheinlich nur noch Polish und so. Aber ich hoffe halt, dass sie sich einfach so ein bisschen haben davon inspirieren lassen, so im Sinne von, hey, wenn man klassischen Survival-Horror macht, dann kommt das auch gut an. Also machen wir das jetzt auch mal. Das ist jetzt meine persönliche Hoffnung. Und ich glaube, ich spreche da sehr für mich auch, dass der eben dann sowas auch lieber mag als diese klassische Action-Achterbahn. 13. Oktober kommt's raus. Freitag der 13. Wie passend auch. Wie passend, ja.
Also sehr stimmungsvoll präsentiert. Und sehr stimmungsvoll war auch das zweite Spiel, bei dem auch eigentlich seit der letzten E3 alle wussten, dass es kommt, nämlich Wolfenstein 2, The New Colossus. Zumindest der Name eben dieses zweiten Teils, The New Colossus, hat man letztes Jahr auf der E3-Präsentation von Bethesda in diesem DOS-Screen, der am Anfang so durchtickerte, schon erkannt. Und da stand dann eben auch so dran, so, dass die Datei noch nicht geladen werden kann und es irgendwie nächstes Jahr kommen wird. Also von daher war das schon sehr cool geteasert von Bethesda. Es war halt bis jetzt nicht klar, ob The New Colossus wieder ein DLC wird für Wolfenstein 1, für den Reboot natürlich, oder ob das ein zweiter Teil wird oder ein Standalone oder was auch immer. Und jetzt ist klar, also war auch ein bisschen vorher schon kurz geleakt, aber jetzt hat man eben erstmal richtig Gameplay gesehen und Intro-Sequenz und so weiter, dass The New Colossus der richtige zweite Teil ist und die Story von BJ fortgesetzt wird. Und eben die in diesem Paralleluniversum spielt, bei dem das Regime die Macht übernommen hat. Und im Stream war das jetzt so, dass die deutsche Präsentation in Deutschland sogar einen Ticken kürzer war. Also wenn du den Stream auf einer deutschen Quelle gesehen hast, hast du eine ganze Sequenz, die irgendwie 1,5 Minuten lang ging, wo ein Nazi in Nazi-Uniform einen Milchshake trinkt, die hast du dann nicht gesehen, weil sie eben dieses Material mit dem Regime-Logo wohl noch nicht irgendwie fertig hatten jetzt für den deutschen Markt. Von daher wird es garantiert hier auch wieder so sein, aus dem Material, was wir jetzt gesehen haben, dass das in Deutschland so in der Form nicht erscheinen können wird, aufgrund der Gesetzeslage hier bei uns mit der Nazi-Symbolik.
Ja, aber das haben sie im ersten Teil auch gut im Griff gehabt. Da haben sie einfach alles ersetzt, haben halt dann keine Hakenkreuze, sondern Fantasielogos, aber hat trotzdem jeder erkannt und finde ich jetzt auch nicht tragisch. Also hat
nee, das einzige Teil Problem, was ich damit hatte, wäre eben, dass die Originalstimmen nicht da sind, dass man es halt eben auf Deutsch spielen musste. Das ist mein einziges Dilemma damit. Also ich brauche nicht unbedingt die Nazi-Symboliken da drin. Aus einer kulturhistorischen Aspekt fände ich es natürlich toll, wenn einfach Spiele auch so anerkannt wären, dass man sagt, genauso wie The Glorious Bastard und Co. diese Nazi-Symbolik in einem Kunstkontext verwendet. Da ist es ja erlaubt, dass Spiele das auch machen dürfen. Aber da müssten die Publisher sich halt entsprechend mal drum kümmern und quasi das Risiko eingehen und sagen, hier, wir reichen dieses Werk so ein und das muss dann akzeptiert werden, aber das Risiko ist natürlich zu groß, weil du es dann halt schon fertig produziert haben musst. Genau. Von daher wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, wenn man auf der Bethesda-Seite guckt, sind auch schon diese Regime-Logos wieder zu sehen überall. Also von daher wird es garantiert in der gleichen Form so veröffentlicht. Schlecht für Synchronverächter, aber so ist es halt.
Ja, das ist aber echt einmal ein heißes Eisen. Also bei Bethesda kam auch extra im Vorfeld nochmal in der Pressemitteilung der Hinweis, man sollte doch bitte für seine Berichterstattung die deutschen Assets nutzen, weil ich glaube, man wollte einfach vermeiden, dass halt Leute auf ihren Channel, auf ihre Webseite irgendwie ein Foto hochladen, da ist ein fettes Hakenkreuz drauf und dann kann es dir halt doch mal passieren, dass du Post vom Verfassungsschutz bekommst, wenn du da sowas hast. Im Zweifel kannst du dich dann wahrscheinlich dann doch reden, beziehungsweise kannst erklären, wo das herkommt und löscht es dann halt, aber man will das natürlich dann doch vermeiden und der Worst Case ist natürlich, du druckst es irgendwo ab.
Ja, genau, eine ganze Auflage wieder einstampfen von der ganzen kompletten PC-Games oder so, genau, gab's ja in der Vergangenheit auch schon mal.
Genau, und deswegen war da nochmal der Hinweis drauf. Aber für mich der bisher witzigste Trailer der ganzen E3-PKs her, muss ich sagen, weil ich fand... Ich fand den sehr ulkig, weil der halt als so Lassie-Parodie mehr oder weniger anfing, auch so in diesem alten Farb, also der die Anfangszeit des Farbfilms so ungefähr, als es dann alles noch so ein bisschen überkoloriert wirkte. Statt Lassie war es dann aber halt Liesel, der Mechanized Dog, der dann zur Hilfe kommt und dann aber außer Kontrolle gerät. Und das fand ich schon alles sehr nett präsentiert. Und ich mochte halt am ersten Teil diese... Ja, diese Pulp-Nummer so, ne? Das ist halt einfach, das sind zwar Nazis und es ist alles echt auch schlimm, weil mit Konzentrationslagern und Arbeitslagern und sonst was, aber irgendwie das Ganze dann auch irgendwie so übertrieben und überspitzt, dass es halt eigentlich schon nicht mehr ernst nehmen kannst, dass es dann eigentlich auch nicht mehr in der klassischen Form schlimm wirkt. Und ich fand halt, dass das erste Wolfenstein irgendwie diesen Ritt auf der Rasierklinge da perfekt hinbekommen hat, ohne irgendwie geschmacklos zu wirken, sondern es war halt von vornherein klar, das ist jetzt halt Pulp, der ist vollkommen überspitzt und übertrieben, ohne jetzt aber verletzend zu sein oder so. Und das hat mir gut gefallen. Und das fand ich jetzt auch im Trailer wieder sehr irgendwie humorvoll pulpig eingefangen.
Ja, da stimme ich dir voll ein. Das Intro war fantastisch und auch das Ende war cool. Ich fand nur diese gesamte Präsentation von Wolfenstein 2 ein bisschen chaotisch. Also es war sehr lang gestreckt, es hatte irgendwie keinen guten Flow. Also der Anfang war der Hammer mit dieser Intro-Sequenz, mit dem Liesel und dann auch diese Game-Shows, German or Else, diese Quiz-Show, wo dann das Publikum, dieses 60er Jahre Ami-Publikum in so einer klassischen Spielshow sitzt und irgendwie dann halt diese deutsche Thematik da wieder drin hat, weil das Regime eben auch Amerika übernommen hat. Das war super großartig. Und dann auch die Szene eben, wo dieser Regime-Lieutenant einen Milchshake trinkt. Das war so ein bisschen vergleichbar mit dieser Espresso Szene aus dem ersten Trailer vom ersten Spiel, wenn man halt so merkt, so dieser Nervenkitzel, oh, der erinnert sich, glaube ich, an dich oder du bist irgendwie oder so nah am Feind, also das war so ein richtiger Tarantino-Moment und dann auch das Ende war wieder sehr geil, weil dann der eine sich ein Acid, wie heißt das, so ein Acid-Plättchen reinschiebt, also so ein, und dann so ein Drogenflash kriegt und dann so ein kleines buntes Chamäleon auf seiner Hand sieht und da traue ich den Machine Games auch wieder alles Mögliche zu, dass sie halt wirklich abgefahrene Ideen reinkriegen, weil, wie du schon gesagt hast, das erste Wolfenstein, der Reboot, hat auch spielerisch bewiesen und auch von der Story und vom Inhalt her, dass das eben auch machbar ist. So Pulp, aber auch ernste Situationen und auch Erotik und Sexualität wirklich gut darzustellen in dem Film, in dem Spiel. Und wenn Wolfenstein da weitermacht, wo Wolfenstein 1 aufgehört hat, dann wird es ein absoluter Hit. Erscheint am 27. Oktober schon 2017 für Xbox, PlayStation und PC. Da freue ich mich drauf.
Genau, und vom Setting her, wer halt dieses The Man in the High Castle von Amazon noch irgendwie in Erinnerung hat, so ähnlich. Zumindest laut Trailer läuft es darauf hinaus, ne, dass die USA jetzt halt dann von den Nazis besetzt sind und du dann halt dort in der Widerstand versuchst.
Genau, spielt in Amerika im Jahr 61. Ja.
Genau.
Und das wird dann auch für mich erleichtert, weil der hatte doch beim ersten Teil das Problem, dass er in der ersten Stunde quasi stecken geblieben ist und erst danach wurde das Spiel ja so richtig cool mit diesem Paralleluniversum, also mit der Alternative Story Line der History. Und das scheint jetzt hier weniger das Problem zu sein, weil es ja direkt in den 60er Jahren dann losgeht. Sehr schön.
Ja, aber das war's jetzt dann aber auch bei Bethesda, ne? Also man hat ja gemunkelt oder gehofft, dass es ein neues Elder Scrolls gibt, aber da war nichts davon zu hören. Also
Das Einzige, was es eben gab, ist, dass jetzt die die Skyrim Heroes auch in das Kartenspiel kommen. Also The Elder Scrolls Legends ist ja quasi das Hearthstone-Äquivalent im Elder Scrolls-Universum. Da kommen die Skyrim-bekannten Figuren irgendwie neu dazu. Und Morrowind hat man den Fans jetzt für die Online-Variante geschenkt, sozusagen. Also das The Elder Scrolls Online, TESO, wird erweitert um Morrowind, aber das wusste man ja auch schon. Waren jetzt beides keine großen Überraschungen.
Ja, also insgesamt, wie gesagt, alles nett, erwartbare Fortsetzung, aber so der ganz große Knüller hat dann für mich gefehlt. Also so dieses, wo man dann wirklich nachher drüber redet oder wo das Internet explodiert. Ja, aber das war doch erwartbar, dass ein Wolfenstein 2 kommt. Also das ist jetzt kein großer Knüller. Aber ich habe halt tatsächlich gedacht, hey, wenn sie wieder eine eigene PK machen, dann müssen sie doch irgendwas Fettes in der Hinterhand haben. Und ich habe dann immer halt am Ende erwartet so. Und jetzt kommen sie und zeigen vielleicht nur irgendwie ein Logo oder irgendwas, damit der Saal, der Jahrmarkt ausflippt, weil alle checken, okay, das ist irgendwie Elder Scrolls 6 oder so. Ja.
Eben, also das hat mir jetzt auch gefehlt, dieser Bethesda-Moment, den sie immer die letzten Jahre hatten, nämlich hier ist Fallout Shelter, wir wagen uns auf den Mobile-Markt und wisst ihr was, ihr könnt es direkt runterladen und spielen. Oder schaut her, das ist Fallout 4 und ihr könnt es dieses Jahr noch spielen. Also diese Situation hat gefehlt, da bin ich, genau, das habe ich auch erwartet, dass da eigentlich noch was kommt. Gerade als Pete Hines dann am Ende nochmal auf die Bühne kam und so, ja, wir haben jetzt gesehen, das und das und das und also gut, dann macht's gut, bis morgen, tschüss, fertig. Und dann war es einfach Schluss.
Das stimmt, ja, das wird ein bisschen abrupt abgebrochen dann am Ende so.
Er war noch nicht mal von der Bühne weg, da war die Präsentation schon zu Ende, ja.
Ja. Na gut, aber trotzdem, wie gesagt, alles grundsolide, möchte ich uns überhaupt nicht in Abrede stellen und Evil Within 2 und Wolfenstein 2 ist sicherlich auch beides Top-Titel und auch schön, dass man jetzt nicht so mehr so lange drauf warten muss, also finde ich immer ganz angenehm, wenn man da halt nicht dann erst irgendwann so Early 2018, wo man aber jetzt schon weiß, das wird dann eh auf Herbst 2018 mindestens verschoben, sondern wo man halt schon ein relativ konkretes Datum hat und weiß, das wird im Herbst dann gut, hoffentlich.
Wunderbar.
Gut, dann war es das jetzt mit der Früh-PK. Und dann, was war danach? Da war diese komische, abstruse Devolver-Nummer, die dann noch direkt im Anschluss kam.
Da müssen wir noch ganz kurz drüber reden. Also Devolver ist dieser Indie-Publisher und sie haben im Vorfeld angekündigt, dass sie eine eigene Pressekonferenz machen, was an sich schon mal für einen völlig absurden Kopfschütteln gesorgt hat, weil Devolver nicht mal annähernd die Größe hat, um irgendwie eine eigene Pressekonferenz zu machen. Also allein der Tweet, da ging ich schon davon aus, das ist schon Satire, dass Devolver eine eigene PK macht. Aber sie haben es tatsächlich durchgezogen, mehr oder weniger.
Also sie war völlig abgedreht. Ich dachte am Anfang, das wird so ein bisschen so eine Parodie auf E3-PKs. Also, weil sie dann auch so Streamer schon eingeblendet haben, die dann so irgendwie Trinkspiele gemacht haben oder die dann irgendwie, also das war natürlich gefaked, sondern nicht in echt. Und dann kam halt auch die Moderatorin raus und hat dann irgendwie gesagt so, ja, jetzt hört mal auf zu klatschen hier, seid doch professionelle Journalisten, ist doch und so. Also, es wirkte wie so eine E3-PK, aber dann ist es halt völlig außer Kontrolle geraten, so dann irgendwie Hände abgesägt und also so total abstrus. Genau, ja. War das jetzt eigentlich nur das oder, sie haben dann ja auch so ein paar Spiele-Trailer gezeigt, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich eine Neuankündigung waren oder ob diese Spiele überhaupt existieren oder.
Ja, also die Spiele gibt's. Es wurden zwei Spiele gezeigt, aber das waren nicht mal Neuankündigungen, sondern die Spiele waren auch schon im Vorfeld bekannt. Ich glaube, sie hatten einfach wahnsinnig Bock drauf, da so einen Blödsinn zu machen. Es war auch eine vorproduzierte Sendung, also es war im Studio gefilmt und das, finde ich, hat schon auch echt funktioniert. Diese Satire immer wieder aufs Publikum zu schneiden und dann waren das einfach so Stock-Images, also so Leute, die im Kino sitzen und irgendwie Popcorn essen, irgendwie alte Männer, die lachen und man hat halt auch gesehen, dass diese Menschen überhaupt nicht zusammengepasst haben und die Moderatorin hat auch diesen Habitus, dieses mit den Händen so artikulieren, so, sie hat so quasi so geschauspielert, als würde sie von einem Teleprompter ablesen und immer wieder very, very sagen und very und tremendous.
Es war halt schon so als Parodie auf diese ganzen anderen PKs und so. Da waren halt schon so ein paar Spitzen drin mit so die, was war es so, die,
Sie haben zwei neue Features vorgestellt, nämlich den Earliest Access, dass quasi du kannst jetzt schon Spiele kaufen, bevor die Spieleentwickler überhaupt anfangen, die Spiele zu entwickeln. Also früher geht gar nicht, Earliest Access. Und dann haben sie auch Suda51 eingeblendet, der dann auch so überrascht war und überhaupt nicht wusste, was Devolver ist und so. Das war super. Und das zweite Feature war, da fing es dann an, so richtig absurd zu werden. Bis dahin war es irgendwie so nette Satire, gell? Und dann wurde es einfach nur noch ein übertriebener Splatter-Sketch. Dann haben sie einen auf die Bühne geholt und haben gesagt, throw your money at the screen. Das schreibt man ja manchmal so hier, take my, shut up and take my money, ist ja so ein typisches Meme. Und der hat dann ein Geldbündel in die Hand bekommen und hat es gegen den Monitor geschmissen. Und Devolver hat jetzt quasi eine Apparatur erfunden, die dieses Geld direkt digitalisiert und aufs Konto des Devolver-Geschäftsführers überweist. Und da fing es dann an, dass er dann eben diesen Monitor irgendwann berührt hat und dann war die Hand abgemetzelt und ab dem Moment war es einfach nur noch wild, absurd und überall Blut. Großartig. Ich hab's sehr gelacht. Nee,
was ich vorhin noch meinte, war das mit dem, sie hatten so einen Spruch mit irgendwie the bad business practices of tomorrow to already today oder irgendwie sowas. Genau. Wie es genau hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber
da war schon business auch, practices.
Genau, the unethical business practices of tomorrow already today und so Zeugs. Also da hatten sie schon dann schon so ein paar Spitzen dann auch drin an die restliche Branche. Also ist, wie gesagt, auch nur eine Viertelstunde lang, kann man sich mal anschauen, ist jetzt auch,
muss man sich anschauen.
Ja, muss man sich anschauen. Erkennt man recht schnell, dass das nicht so wirklich ernst gemeint ist. Gut, haben wir das auch noch kurz mit abgehandelt. Und dann, ja, was steht noch an? Klar, Ubisoft steht noch an. Sony kommt jetzt noch dann in der Nacht. Und Nintendo, die dann ja immer ihre Nintendo Direct da machen, die dann ja immer in diese Treehouse-Live-Show dann mehr oder weniger direkt übergeht. Ne? Also das ist ja dann quasi schon, da hat ja die Messe, glaube ich, schon angefangen. Genau. Und dann wird die PK gezeigt und dann sagen die, ja, und jetzt im Anschluss schalten wir direkt auf den Showfloor, wo die Leute halt schon in diesem Treehouse dann sitzen und da irgendwie dann Livestreaming machen.
Genau, wenn alle Leute Zelda sehen wollen, dann zeigen sie erstmal eine Dreiviertelstunde Pokémon.
Das genau, ist Treehouse. Ja, auf Nintendo ist Verlass, ja. Super, alles klar, dann ja, hören wir uns in Bälde wieder, weil liegt ja noch einiges vor uns. Ist das ja quasi jetzt gerade so die Konferenz Bergfest gewesen.
Genau, in einer Viertelstunde geht Ubisoft los, wir machen uns ein frisches Glas Wasser auf und dann geht's ab in die Nacht der nächsten Konferenzen. Wir hören uns später. Mach's gut.
Bis dann. Ciao. Tschüss.